Der Predigttext steht heute in Matthäus 6, 24 bis 35. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
Wir beginnen eine neue Reihe, die 5 Werte von Greifbar. 6? Hier steht 5. 6, das war der Test. Das war der Test. Also 6 Werte. Hier steht 5, aber es sind 6. Die 6 Werte von Greifbar. Ich hoffe, ich habe den richtigen Wert heute vorbereitet, aber ich glaube, es geht um Vertrauen. Und Werte sind ja Ausdruck einer Gemeindekultur. Sie drücken aus, wofür wir stehen, was wir tun. Werte schaffen Kultur. Werte formen Kultur. Und wir Akademiker oder Akademiker generell haben ja die große Gabe, aus einfachen Dingen ganz komplizierte Sachen zu machen. Und so einen wunderbar naheliegenden, einfachen Begriff für Kultur, wo jeder irgendwie instinktiv weiß, was das ist, was ganz Kompliziertes zu machen, wo man ja gar nicht so einfach von Kultur reden kann, weil da gibt es einen großen Diskurs und den muss man berücksichtigen. So gab es also Ende der 80er eine ganz heiße Zeit, wo Kultur ein ganz schwieriger Begriff war. Und da gab es eine Konferenz in England und ein katholischer Bischof sprach zum Thema Kultur. Und jetzt dachten alle, oh, was wird er sagen? Er kann ja gar nichts dazu sagen, weil der Diskurs. Und er sagte einfach dann, Kultur, was ist das eigentlich? Er sagte, Kultur is the way we do things around here. Also Kultur ist die Art, wie wir Dinge hier halt so machen. Das finde ich sympathisch. Das ist im Grunde Kultur. Kultur ist die Art, wie wir Dinge so machen. Und das ist Gemeindekultur und dabei helfen uns 6 Werte. Und Kultur kann entstehen durch Tradition, weil es einfach gut ist, sich bewährt hat, immer schon so war. Es kann durch Vorbild geschehen, dass jemand kenne und sagt, das finde ich sehr erstrebenswert. Das kann reiner Zufall sein. Oder es kann sehr absichtsvoll gewählt sein. Und so wählen sich zum Beispiel Unternehmen auch Werte. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, was sich Unternehmen so für Werte geben. Ihr könnt ja mal raten. Also, das erste Unternehmen, Integrität, Verantwortlichkeit, Leidenschaft, Bescheidenheit, Einfachheit, Resultate. Das kann alles sein, ne? Porsche, VW. Nee, es ist eine Firma, die ich schon fast vergessen hatte. Es ist die Firma Kellogg. Die macht diese Frühstücksflocken, Kellogg's, Frosties. Hätte auch Porsche sein können, ne? Sportwagen, Frühstücksflocken. Zweite Firma, ist noch lustiger. Ich sag mal den Wert und dann will ich das füllen. Führung. The courage to shape a better future. Kooperation. Leverage collective genius. Integrität. Be real. Verantwortlichkeit. If it's to be, it's up to me. Leidenschaft. Committed in heart and mind. Vielfalt. As inclusive as our brands. Qualität. What we do well. Das ist ja amerikanisch. Es gibt einen Hinweis. Coca-Cola. Hier geht's um Brause. Und die tun so, als ob sie das Weltklima retten. Wahnsinn. Alles schon ziemlich, naja. Noch ein drittes Beispiel. Werte, Kunden, Menschen, finanzielle Leistungsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Familienunternehmen. Klingt ein bisschen deutscher. Ja, nicht gleich, Mann. Das ist die Firma Henkel. Die machen so Waschmittel und sowas. Das glaube ich dir noch am ehesten. Familienunternehmen und so. Naja, also Firmen geben sich Werte, die tun das sehr absichtsvoll. Sie überlegen, was passt zu uns, wie wollen wir uns verkaufen, was ist irgendwie, was soll uns wichtig sein. Das meinen die schon ernst auch, ne? Bei Cola fand ich es ein bisschen lustig, bei Kellogg's auch. Aber insgesamt ist es natürlich absichtsvoll gewählte Werte. Und die Werte haben Grund. Und unsere Werte haben auch einen Grund. Denn wir ziehen unsere Werte aus unserer Vision, die wir haben, Apostelgeschichte 18, und aus unserer Mission, die wir haben, aus der Sendung Gottes, dass er uns hineinstellt in diese Stadt Greifswald. Und sagt, ihr sollt ein Licht sein. Und Werte sind so etwas wie Spielregeln für das Miteinander. Und dieses Spiel ist unser Leben und unser Dienst als Gemeinde, in der Gemeinde, in dieser Stadt. Spielregeln sind jetzt nicht selbst das Spiel, das ist klar. Aber wenn die Spieler nach den Regeln spielen, dann können sie sehr kreativ sein. Sie haben viel Freiraum, überraschend und gut zu spielen. Ohne Spielregeln dagegen wird es eher mühsam. Und die Werte, die wir formuliert haben, haben wir ganz mutig und ganz visionär als im Indikativ, Präsens und Aktiv formuliert. Also sie malen ein Bild davon, wie wir als Gemeinde gern sein wollen, wie wir sein möchten und wie wir es gut fänden zu sein. Das ist natürlich auch Ziel und Weg. Anders gesagt, Werte fragen, was macht Greifbar aus? Wofür stehen wir? Was spüren, sehen, hören und erleben die Menschen, wenn sie herkommen, darüber, wie wir ticken? Was erwarten wir von Gott? Was ist unsere Leidenschaft? Was ist uns wichtig? Wie gehen wir um miteinander, mit unserer Stadt, mit der Schöpfung Gottes? Das alles fragen Werte. Und wenn Werte etwas wert sein sollen, dann müssen sie immer wieder kommuniziert werden. Deshalb predigen wir zum Beispiel jetzt darüber. Und wenn Werte etwas wert sein sollen, dann müssen sie in unsere Entscheidungen immer wieder einfließen, als Maßstab, als Filter. Etwas, woran wir uns orientieren und sagen, entspricht das unseren Werten. Der erste Wert heute von 6 Werten, insgesamt sind 6, habe ich gelernt, ist Vertrauen. Ich lese mal den Text vor, den wir dafür formuliert haben. Wir vertrauen darauf, dass Gott für alles Nötige sorgt. Unser Glaube an Jesus Christus äußert sich im Vertrauen auf das, was er uns zu tun versprochen hat. Wir haben seine Zuverlässigkeit immer wieder erlebt. Darum hören wir betend, persönlich und gemeinsam auf sein Wort, seine Zusagen und auf Aufträge. Wir tun mutige Schritte und wissen, dass nur mit seinem Eingreifen gelingen kann, was wir tun. Wir vertrauen Gott, dass er uns vorausgeht und sein Reich baut und dass er uns als Gemeinde für unsere Mission in Greifswald stets mit allem versorgt, was wir brauchen. Wir kennen unseren Zweifel und unsere Ängstlichkeit, aber wir wollen weiterhin in jeder Hinsicht in unserem Glauben wachsen. Das ist der Text, der hinter diesem Wert steht. Werte schaffen Kultur. Und letztens meint jemand, für ihn ist Kultur, wenn man in Holland steht und alles, was man sieht, höher als ein Baum ist, ist Kultur, weil es menschengemacht ist. Und das stimmt auch. Kultur ist eine Schöpfung des Menschen. Aber dieser Text zeigt, dass es bei uns ein wenig anders laufen soll. Denn wir sagen nicht nur, was können wir tun, um eine Gemeindekultur zu haben. Wir fragen nach Gottes Absichten. Wir fragen nach seinem Willen für unsere Gemeinde. Nach seinen Geboten. Wir fragen danach, was sein Herz umtreibt, was seinem Wesen entspricht. Wir wollen uns nicht einfach nur selber Werte geben und versuchen, irgendwie gut zu sein. Wir wollen Gott fragen. Und deshalb ist wichtig, und das ist der Auftakt heute, wo kommt eigentlich dieser Wert Vertrauen her? Was bedeutet er? Was bedeutet er für unser Leben? Für uns einzeln und für uns als Gemeinde. Und das sind die nächsten beiden Punkte, die jetzt folgen. Und das war dann auch schon die Predigt. Also was bedeutet, wo kommt das her? Was bedeutet das für uns persönlich und für die Gemeinde? Deshalb, ihr habt den Predigttext gehört, das Reich Gottes und die Sorge des Menschen. Wie hängt das eigentlich zusammen? Das Setting ist schnell erzählt. Wir befinden uns mitten in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist gewissermaßen die Essenz, die Verdichtung dessen, was Jesus gelehrt hat und was er gelebt hat. Es ist die Blaupause seines eigenen Lebens und es ist die Blaupause für unser Leben. Die Grundlage für unser Leben als seine Jünger, als seine Schüler und Freunde. Und es ist das Ausleben der Gerechtigkeit, die Gottes Reich entspricht. Diese Bergpredigt. Also in 3 Kapiteln mal sehr verdichtet Die Evangelien behandeln das im Grunde überall ganz oft, aber diese drei Kapitel bei Matthäus sind mal ganz verdichtet auf den Punkt gebracht, worum es Jesus geht. Diese Bergpredigt ist unglaublich anspruchsvoll. Und wer sie gelesen hat, weiß, wovon ich rede. Diese Bergpredigt ist nicht der Zugang zum Reich Gottes. Fatale Kiste. Das ist nicht der Zugang, das wäre schrecklich. Keiner von uns hätte irgendeine Chance. Es ist der Ausdruck. Der Ausdruck davon, dass wir berufen sind, im Reich Gottes zu leben und Jesus uns selber ins Reich Gottes einlädt. Er ist der Gerechte, er lebt die Gerechtigkeit Gottes, er lebt so, wie die Bergpredigt es vorschlägt und vorlebt und er macht uns zu Gerechten. Und weil wir Gerechte sind, sollen wir so leben als Gerechte. Insofern ist die Bergpredigt in jedem Satz verbindlich für uns und gleichzeitig nicht der Zugang zum Heil. Das ist wichtig. Die Zuhörer von Jesus sind seine Freunde, seine Schüler, es sind Passanten, Interessierte, Skeptiker, eine große Menge. Höchstwahrscheinlich sind alles diese Menschen arme Menschen. Da gibt es verschiedene Hinweise im Text, einen zeige ich euch. Aber insgesamt gab es zu der Zeit, als Jesus gelebt hat in Galiläa, eine extrem hohe Armut. Und wir reden davon, dass ungefähr ein Drittel der Menschen so gelebt hat, dass sie eigentlich nicht wussten, ob das Geld oder das Essen für den nächsten Tag reicht. Also richtige Armut. Und Jesus selber ist in großer Armut aufgewachsen. Auch da gibt es ganz viele Hinweise in den Evangelien. Und das sind seine Zuhörer. Er spricht zu sehr armen Leuten, die in der Tat große Sorgen hatten. Und Sorgen, das ist das Thema dieses Textes, und Sorgen, das ist die Kehrseite von Vertrauen. Ein Besorgtsein, ein ängstliches Besorgtsein, etwas sehr Passives, das mich übermannt, das mich lähmt, das mir Angst macht, das mich entscheidungsunfähig macht, das meine ganze Aufmerksamkeit zieht. Meine Gedanken, meine Wünsche, meine Pläne, meine Hoffnungen, meine Befürchtungen, all das zieht Besorgtsein auf sich. Das ist damit was anderes als Vorsorge. Ich kann das nicht groß vertiefen, aber ich will das bloß sagen, Besorgtsein, das kennen wir alle in irgendeiner Form, es ist nichts Gutes. Nichts Erstrebenswertes, nichts Sinnvolles, nichts Kreatives, es ist destruktiv, lähmt uns, zieht uns runter. Und hiervon spricht Jesus. Und das Gegenteil von Sorgen ist Vertrauen. Und Jesus sagt, warum wir vertrauen sollen. Und die Kernantwort ist, Vertrauen ist eine Frage der Zugehörigkeit. Er gibt zwei konkrete Beispiele. Das erste, welchem Herrn diene ich eigentlich? Zu welchem Herrn gehöre ich? Wer ist mein Herr? Denn Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Und es gibt viele Herren, die unser Leben prägen wollen. Jesus nennt einen, es ist der Besitz. Der Besitz als Herr. Tolkien macht das ungroßartig mit Gollums Schatz, das Wertvolle, was meinem Leben Wert gibt. Ohne das kann ich nicht leben, aber gleichzeitig kostet es mich alles. Was gibt mir Identität? Was macht mich aus? Was gibt mir Sicherheit, Befriedigung, Ruhe? Ist es mein Geld, meine Wohnung, meine Familie, meine Karriere, mein Status? All das ist Besitz, all das ist Mammon. Jesus spricht hier von sehr grundlegenden Dingen, Nahrung und Kleidung. Und er meint diese beiden Dinge ganz konkret und gleichzeitig sind die sehr groß und meint, glaube ich, mehr als nur Nahrung, Kleidung, aber die, von denen spricht er. Und Jesus sagt, Sorglosigkeit ist eine Frage meiner Zugehörigkeit. Welchem Herrn diene ich? Und er sagt zweitens, Vertrauen als Frage der Zugehörigkeit ist die Frage, wessen Kind bin ich eigentlich? Denn Gott ist nicht einfach nur der Herr, er ist auch der Vater. Und Jesus fragt, seid ihr Kinder Gottes oder Kinder der Welt? Denn Sorglosigkeit ist ja kein Wert an sich. Dann könnten wir auch Stoiker werden. Die waren auch sehr sorglos. Die haben das sehr hart antrainiert. Nein, Sorglosigkeit ist Ausdruck meiner Kindschaft, dass ich zu Gott gehöre. Jesus sagt sehr oft in diesem Text, sehr oft, denn ihr habt einen Vater im Himmel. Denn der Vater im Himmel wird für euch sorgen. Denn der Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Und dann sagt er, denkt doch mal nach. Guckt doch mal raus auf die Vögel. Die säen nichts, die ernten nichts, die haben keine Scheunen, die sammeln nichts. Trotzdem versorgt der Vater im Himmel diese Vögel. Seid ihr nicht viel mehr wert als die Vögel? Tim Keller betont, ich finde das sehr überzeugend und hilfreich, er sagt, hey, Glaube und Denken, das verträgt sich unglaublich gut. Oft ist Mangel an Glauben und Mangel an Nachdenken. Denn Jesus sagt, denkt doch mal nach. Guckt doch mal die Vögel an und zieht die Schlüsse daraus. Was heißt denn das für euch? Spannend ist, dass diese Arbeit des Säen und Erntens eine typische Männerarbeit ist. Der Mann als Versorger, der Mann, der ernährt die Familie. Jesus sagt, hey, Schaut die Vögel an, die machen das nicht und trotzdem sind sie versorgt. Sie vertrauen. Blumen, zweites Beispiel. Die Blumen auf dem Feld. Ja, die stehen da, blühen, sind schön, morgen werden sie verbrannt. Übrigens, das ist der Hinweis, dass die Zuhörerschaft arm war, denn die Armen haben mit Kräutern der Wiese ihre Öfen geheizt. So arm waren die. Also mit, ihr wisst, wie lange Kräuter brennen, 10 Sekunden. Das waren arme Leute, die haben Kräuter gesammelt, weil sie kein Holz hatten. Die kannten das. Jesus spricht über ganz bekannte Dinge und die hören, okay, krass. Und er sagt, hey, diese Blumen, die morgen verbrannt werden und heute blühen, die sind so schön. Salomo in seiner Herrlichkeit, der war nicht annähernd so schön. Und die weben nicht, die stricken nicht, die machen keine Klamotten, trotzdem sind die wunderschön. Das ist eher so die Frauenarbeit, spannenderweise. Jesus, der alte, geschlechtergerechte Prediger, der weiß darum und sagt, hey, das ist die Frauenarbeit, ja? Das machen klassischerweise die Frauen. Und auch diese Art von Sorge, sich darum zu kümmern, auch die braucht ihr nicht. Und das dritte Beispiel, er sagt, wenn ihr euch noch so viel Sorgen macht, könnt ihr eurem Leben auch nur einen Tag hinzufügen? Nur einen Tag? Jetzt zieht ihr 100 Tage ab, weil Sorgen graue Haare machen, schlecht fürs Herz sind, einen nur aufregen. Also ihr werdet euer Leben nicht verlängern können. Das ist sinnlos, oder? Also ernsthaft mal. Stattdessen sagt Jesus, wenn euch überhaupt irgendwas beschäftigen sollte, wenn euch überhaupt irgendwas sorgen sollte, dann was ganz anderes. Und das Wort, das er hier nimmt für, Luther sagt, trachten, bedeutet eine ganze Menge. Und das ist hilfreich. Suchen, aufsuchen, trachten, anstreben, begehren, wünschen, untersuchen, forschen, verlangen, fordern. Also wenn ihr überhaupt irgendetwas sucht, aufsucht, trachtet, anstrebt, begehrt, wünscht, untersucht, forscht, verlangt oder fordert, dann Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und das ist ganz aktiv. Besorgt sein ist passiv. Das überwältigt mich, das haut mich um und ich stehe da und bin Opfer dessen. Jesus spricht von was sehr Aktiven. Lebt das. Das ist ein Lebensstil, das ist eine Haltung. Übt sie ein. Erforscht, sucht, begehrt. Denkt nach. Etwas, das mich ganz in Besitz nimmt, 100%. Mein Nachdenken, mein Fühlen, mein Wollen, mein Sorgen, mein Vorsorgen. Der Besitz kann das. Mein Besitz kann mich 100% in Beschlag nehmen. Aber das ist zu dünn für den Lebenssinn. Das trägt nicht. Jesus sagt, Freunde, ihr habt mehr verdient. Euer Leben ist mehr, als euch um eure Klamotten, euer Essen und was noch alles andere denkbar wäre, Sorgen zu machen. Das ist kein Lebenssinn. Solch ein Leben ist Ausdruck für ein Leben ohne Gott. Lebt in der Gerechtigkeit Gottes in seinem Reich. Sorgt nicht, sondern vertraut. Vertrauen als Streben nach Gottes Reich und nach Gottes Gerechtigkeit. Und dann ist Sorglosigkeit eine radikale Freiheit. Eine tiefe, innere Freiheit. Frei von Besitz, von all dem, was ich besitzen möchte und was meine Aufmerksamkeit zieht. Frei für Gott und andere Menschen. Freiheit, wie Paulus sie kennt. Der sagt, ich kenne Armut und Reichtum. Ich kenne Sattsein und Hungern. Ich kenne verfolgt sein und angenommen sein. All das, sagt er, kenne ich. Aber all das macht mich nicht aus. Beispiel. Jemand ist erfolgreicher Musiker. Sehr erfolgreich. Es läuft, ist bekannt, hat Spaß. Die Mädels sind begeistert. Läuft. Der wird Christ und stellt fest, ey, in dieser ganzen Musik habe ich nur mir gedient. Das sind Götze. Und diese Musik hat ihm was gegeben, was nur Gott geben kann. Und er stellt fest, Gott gibt es mir. Und er distanziert sich radikal von seiner Musik und sagt, oh, nie wieder Musik und bloß keine Musik. Das war ein Götze, das war schlimm, habe ich von Gott weggehalten. Das war falsch. Meinte der, er ist frei innerlich von dieser Musik? Wäre es nicht vielleicht mehr Ausdruck, um frei zu sagen, hey, ich habe eine Gabe. Die habe ich bisher falsch eingesetzt. Vielleicht setze ich sie einfach richtig ein und mache Musik für Gott. Also eine innere Freiheit. Frei zu sein für Gott, frei zu sein von den Dingen, die mein Herr sein wollen. Und Jesus schließt ganz seelsorgerlich und sagt, hey, jeder Tag hat eigene Sorge, das reicht für so einen Tag. Begrenzt euch doch selber, ihr könnt den Morgen eh nicht beeinflussen. Reicht doch. Und es ist eine großartige Forderung zu einem Leben im Hier und Jetzt, denn hier und jetzt begegnet mir Gott. Hier und jetzt finde ich ihn, weil Gott hier und jetzt ist. Und nicht morgen, nicht gestern, heute. Das ist das Vertrauen, da kommt der Wert her. So stellt Jesus uns Vertrauen vor. Vertrauen als Freiheit. Vertrauen als Streben nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit zum Reich Gottes gehören und entsprechend leben. Was heißt das jetzt für greifbar? Was heißt dieser Wert für uns? Ein Freund von mir, das möchte ich darüber setzen, bevor ich aushole, was das heißen kann, hat mal gesagt, wenn wir in der Gemeinde nur Dinge tun, die wir selber können, dann brauchen wir Gott auch nicht. Fand ich überzeugend. Ja, ist was dran. Wir sind ja nicht Kelloggs oder Coca-Cola. Und deshalb ist Streben nach Gottes Reich anspruchsvoll, herausfordernd, vielleicht etwas überfordernd. Ich gebe mal drei Beispiele, wie ich mir vorstellen kann, dass wir nach Gottes Reich streben als Gemeinde. Das können andere sein. Vielleicht findet ihr euch darin wieder. Vielleicht sagt ihr, gibt noch mehr. Ich sage nicht, dass das alle sind. Es sind drei, die mir persönlich wichtig sind, die mir eingefallen sind. Das Erste, ein Teilhaber am Reich Gottes, ein Vorgeschmack am Reich Gottes wäre, meiner Meinung nach, wenn bei greifbar sehr unterschiedliche Menschen Christen würden. Zwei Gruppen, die eher seltener Christen werden. Zwei Gruppen, wo die Kirche sich eher schwer tut, die zu erreichen. Zwei Gruppen, die uns auf dem Herzen liegen. Nämlich einmal Akademiker, Menschen, die viel gelernt haben, viel gelesen haben, viel wissen, sehr reflektiert sind, im Diskurs teilnehmen und die sich eher schwer tun oft mit dem Glauben, die eher schwer zu erreichen sind. Und Menschen, die eher am Rand der Gesellschaft stehen, die es eher schwer haben, die sozial sich nicht immer leicht hatten, Rückschläge einstecken mussten und eher benachteiligt sind. Das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Gruppen. Zwei Gruppen, wo die Kirche sich eher schwer tut. Zwei Gruppen, die uns sehr auf dem Herzen liegen. Und Reich Gottes, Vorgeschmack des Reiches Gottes wäre für mich, dass diese Menschen Jesus finden, durchgreifbar. Ganz unterschiedlich, wie sie sind. Und dass wir es schaffen, diese zwei sehr unterschiedlichen Gruppen einzuladen und eine Brücke zu bauen in ihr Leben hinein, dass sie von Jesus hören. Der zweite Anteil am Reich Gottes wäre, das hängt sehr mit diesen Menschen zusammen, dass dann diese sehr unterschiedlichen Menschen Einheit erleben und plötzlich sich in der Gemeinde wiederfinden, wo Jesus sie verbindet und sie sagen, der ist ja nun wirklich anders als ich, aber der ist ja gar nicht so doof, wie ich dachte. Und der ist zwar immer noch komisch, aber wir haben den gemeinsamen gleichen besten Freund. Wir haben den gemeinsamen Vater im Himmel. Und das ist jetzt schon so groß und wichtig, dass all diese Unterschiede, die natürlich noch da sind, zumindest etwas an Bedeutung verlieren. Das wäre für mich der zweite Vorgeschmack des Reiches Gottes, dass das gelingt in unserer Gemeinde. Dass plötzlich diese zwei sehr unterschiedlichen Gruppen mit ihren ganz bestimmten Eigenarten plötzlich merken, wir sind Geschwister. Und vielleicht können wir sogar Freunde werden. Das dritte, bisschen größer gedacht, Erweckung in Pommern. Das ist ein Landstrich, wo es einfach noch nie Erweckung gab. Und warum sollen wir das nicht erleben? Warum trauen wir Gott das nicht zu? Warum sind nicht wir, die wir dafür beten, die wir darum ringen, die wir als Gemeinde genau deshalb auch hier sind, die, die erwarten, dass Gott das schenken kann? Und dass er vielleicht bei seiner Kirche anfängt. Und dass er vielleicht bei greifbar anfängt. Vielleicht in meinem Leben. Mein Leben zu erwecken. Und vielleicht das Leben dieser Gemeinde. Vielleicht das Leben dieser pommerschen Kirche, der Nordkirche. Und dieses sehr speziellen, wunderschönen Landstrichs Pommern. Vorpommern. Das wären für mich so drei mögliche Auswirkungen, Vorgeschmäcker, Art und Weisen, Gottes Reich unter uns zu erleben. Das wäre Streben nach Gottes Reich und Streben nach Gottes Gerechtigkeit. Zu wissen, das Reich Gottes ist nicht unser Reich. Zu wissen, es sind Gottes Möglichkeiten, eben nicht die unseren. Es ist Gottes Perspektive, nicht unsere. Es sind Gottes Pläne, nicht unsere. Es hängt nicht an Räumen. Es hängt nicht an Geld, es hängt nicht mal an Personen. Um all das sollen wir uns nicht Sorgen machen. Von all dem sollen wir nicht zu viel erwarten. Gottes Vision hängt eben nicht an 517 Quadratmeter. Es hängt auch nicht an der Stadthalle. Es hängt auch nicht an einem Bauwagen, der im Ostseeviertel steht. All diese Dinge können Großartiges leisten, ist mir klar. Aber an all dem hängt nicht Gottes Vision und Gottes Mission und Gottes Reich. Das hängt an Gottes Gnade, an seinem Handeln, an seinem Ruf und seinem Auftrag, und an den Menschen, die sich rufen lassen, die sich senden lassen, die sich beauftragen lassen, immer wieder neu. Wonach wir streben sind als Gemeinde, sind diese Dinge, nicht die anderen. Diese Dinge müssen sein. Gott kümmert sich um diese praktischen Dinge, Laden, Bauwagen, Stadthalle, was auch immer das Thema sein wird. Der Vater im Himmel wird sich darum kümmern, das verspricht uns Jesus. Und daran soll und wird es nicht scheitern. Deshalb sollen diese Dinge nicht unsere Sorge sein, unser ängstliches Besorgtsein. Stattdessen Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Und zum Schluss frage ich uns, was beschäftigt uns wirklich? Was beschäftigt unsere Gebete? Unsere Gebete allein unsere Gebete als Gemeinde? Was beschäftigt unsere Treffen? Was beschäftigt unsere Entscheidungen? Was prägt sie? Wovon sind sie geleitet? Wo investieren wir Zeit, Geld, Kraft? Was sind unsere Hoffnungen, unsere Sorgen, unsere Sehnsüchte? Teilen wir Gottes Herz? Gott schenkt sich uns, Gott teilt sich mit, Gott teilt mit uns sein Herz und er tut das auf ganz besondere Art und Weise im Abendmahl. Das feiern wir gleich miteinander. Und Jesus lädt uns ein und sagt, ich will mein Reich bauen mit euch, durch euch, in dieser Stadt, auf verschiedene Art und Weisen. Lasst euch einladen mitzubauen. Vertraut mir. Sorgt euch um die richtigen Dinge, um mein Reich und meine Gerechtigkeit. Und lasst die anderen Dinge meine Sorge sein, denn der Vater im Himmel weiß, dass ihr all dessen bedürft. Amen.